Ja, ich bete noch mal kurz mit uns. Ja, Jesus, wir kommen zu dir, da wo wir beladen sind, da wo wir Mühe haben und sehnen uns nach deiner Ruhe, so wie wir es eben gesungen haben und möchten Ruhe von dir bekommen, so wie du es verheißt, uns versprochen hast. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch durch dein Wort zu uns redest, dass du ja einfach direkt in unsere Herzen hineinsprichst. Ich danke dir dafür. Amen. Die älteren Jahrgänge unter uns haben sicherlich schon von dem Film gehört. Die jüngeren vielleicht nicht so, ist aber auch überhaupt nicht wichtig eigentlich. Der Film Das Schweigen von Ingmar Bergman, nicht Das Schweigen der Lämmer, sondern nur Das Schweigen, der hat damals eigentlich 1964, als er gedreht wurde und dann gezeigt wurde, für ziemlich viel Furore gesorgt, in verschiedener Beziehung. Auf jeden Fall ist er eigentlich ja, so ein Ausdruck von Ingmar Bergman, was es heißt, wenn eine Welt von Gott verlassen ist, so wie er das eigentlich sieht oder gesehen hat. In seiner Autobiografie berichtet er, wie es dazu gekommen ist, dass er diesen Film überhaupt, die Idee zu diesem Film hatte. Danke. Und zwar ging er eines Tages ganz deprimiert und fertig in eine Kirche. Er war übrigens Pastorensohn und sah da eins der Kirchenfenster, das den guten Hirten zeigte. Und er hat dann, ich weiß nicht, ob er gesprochen hat oder ob er richtig gerufen hat, zu diesem Bild hin, sprich zu mir, rede zu mir. Und ja, er erntete quasi nur Schweigen und ging nach Hause und begann dann das Drehbuch für den Film und wollte halt zum Ausdruck bringen, dass für ihn Gott die Welt verlassen hatte. Wie ja, ein Porträt eigentlich von verzweifelten, unglücklichen Menschen, die eigentlich Gott nur als schweigenden Gott sehen, wenn überhaupt. Spricht Gott denn in meine Situation, in meine Not, in meine Verwirrtheit? Viele Menschen heute sehen das so wie Ingmar Bergman und sagen nein, zumindest, sage ich mal, in der westlichen Welt. Wenn wir aber Hebräer 1 aufschlagen, lesen wir da eigentlich was ganz anderes. Dort heißt es im Vers 1 und 2, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Wir sehen hier eigentlich, rufen uns die Verse das ganz laut entgegen. Doch Gott spricht, das ist gleich im ersten Vers, nachdem er auf vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat. Gott spricht doch. Und ich möchte jetzt mal, dass wir uns so die vier Weisen angucken, wie Gott mit uns redet eigentlich. Einmal durch die Schöpfung. Johannes Kepler, der Vater der modernen Astronomie, hat einmal gesagt, ein Astronom, der nicht an Gott glaubt, ist verrückt. Wenn man sich mit dem Himmel beschäftigt, wenn man die Galaxien sieht und einfach den Weltraum, das studiert quasi, dann kann man eigentlich nur beeindruckt sein von der Realität eines Schöpfers. Diese Kugel, auf der wir hier sitzen, das hatte Peter ja, glaube ich, neulich auch schon mal so gesagt, dreht sich mit etwa 160.000 Kilometern pro Stunde und umkreist dabei die Sonne gleichzeitig mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100.000 Kilometer pro Stunde. Die Sonne selber bewegt sich so knapp 100.000 Kilometer pro Stunde. Und die Galaxie, in der wir und die Sonne und auch manch andere Planeten, es gibt ja nicht nur unsere Galaxie, sondern irgendwie noch viel mehr, also sobald Planeten hier bewegen, die bewegt sich, diese Galaxie bewegt sich mit 620.000 Kilometern pro Stunde durch den Weltraum. Während all das geschieht, bewegen sich aber noch Milliarden anderer Sterne und Millionen anderer Galaxien auch auf, ich weiß nicht, welcher Geschwindigkeit. Und es erhebt sich natürlich die zwingende Frage, wer sorgt eigentlich dafür, dass das nicht alles zusammenkracht? Kepler hatte schon recht, es muss eine Ordnung geben. Gott spricht tatsächlich durch die Schöpfung. Und ich finde, das wird eigentlich in Psalm 19 in den ersten Versen so schön deutlich. Deshalb sollten wir das mal zusammen lesen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchbrechen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Und dann berichtet der Psalmist interessanterweise vom Gesetz des Herrn. Da will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber er spricht hier über die Ordnungen Gottes, die sowohl für uns Menschen gelten, und wie schön sie sind, aber er hat es im Grunde offensichtlich aus der Ordnung des Weltraums entnommen und gesehen, ja, es gibt für alles eine Ordnung, Gott hat dafür gesorgt. Und dennoch scheint, ja, die Botschaft, die uns die Schöpfung aber andererseits gibt, manchmal widersprüchlich zu sein. Wir sehen die herrlichen Sterne, dieses scheinbar so stille, große, weite Weltall, und hier unten bebt die Erde, toben Stürme, speien Vulkane Feuer, brechen Vulkane aus, genau das war das Wort. Die Natur, wir lieben das gerade, ich glaube, wir Frauen, wie gerne sitzen wir in so einem lauschigen Plätzchen der Natur an einem stillen Wasserlauf. Ich glaube, jeder sieht es gerade fast vor Augen so. Also da gibt es ja wunderschöne Stellen. Und dennoch kennen wir auch hier vielleicht bei uns nicht so stark wie manche andere krisengeschüttelte oder naturgeschüttelte Gegenden, auch die Härte und Brutalität der Natur. Warum kann die Natur so und so sein? Ich denke, weil beim Sündenfall von Adam auch die Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und man kann aber sagen, dass Gott durch die Schöpfung spricht, und dennoch manchmal die Botschaft widersprüchlich erscheint. Zweitens hat er durch die Propheten gesprochen, wie wir es in Hebräer auch gerade gelesen haben. Gott trug Hesekiel auf, er sollte sich die Haare scheren, sie verbrennen und dann auf einer Seite liegen, ohne sich zu bewegen. Malachi hatte nicht so eine Aufgabe, der sollte mir ganz viele Fragen stellen. Amos hat sehr klar, ja, fast brachial gesprochen. Er nannte die Dinge radikal beim Namen. Sachaja hatte apokalyptische Träume und Visionen. Und Gott gebrauchte jeden dieser Propheten, um zu sprechen und um sein Ziel zu erreichen. Aber auch bei den Propheten muss man sagen, wenn manchmal die Botschaft der Schöpfung widersprüchlich erscheint, so sind die Propheten bisweilen unverständlich. Selbst die Propheten verstanden ja gar nicht immer, was sie sagten. Für sie war es manchmal völlig widersprüchlich, einerseits vom Messias zu sprechen, der einst kommen wird als der herrliche König, der regieren wird mit eisernem Stab, und dann vom Messias zu sprechen, als der gleichen Person, die leiden wird und von allen verlassen wird. Da war Herrlichkeit und Leid einfach nicht unter einen Hut zu bringen. Das verstanden sie nicht. Und deshalb war ihre Botschaft manchmal unverständlich. Der dritte Weg, wie Gott zu uns spricht, ist durch das Gewissen in uns. Jeder von uns hat ein Gewissen und eigentlich sagt unser Gewissen uns ganz intuitiv, dass es einen Gott gibt, dass es einen Gott geben muss. Wir lesen das ja auch in Römer in Kapitel 1. Wir Menschen unterdrücken aber unser Gewissen. Warum? Weil wenn ich anerkenne, dass es einen Gott gibt, dann hat das Konsequenzen für mich. Dann bedeutet das, ich muss mich damit auseinandersetzen. Dann bedeutet das, ich habe was mit diesem Gott zu tun. Und wenn er der Herrscher ist, dann bin ich, mal ganz schematisch gesagt, sein Untertan. Und das wollen viele nicht. Und deshalb unterdrücken sie ihr Gewissen und wollen eben nicht hören. Aber auch Menschen, die auf ihr Gewissen hören, werden manchmal von ihrem Gewissen in die Irre geleitet, verwirrt, weil die Botschaften nicht immer deutlich sind. Manchmal, oder gerade wir als Gläubige erleben das ja auch, und wie es auch in der Offenbarung steht, dass der Satan uns verklagt und verwirrt. Also ist unser Gewissen nicht hundertprozentig zuverlässig. Wir können es unterdrücken, wir können es abstumpfen lassen, weil wir einfach so dickköpfig sind. Also haben wir ein Problem. Einmal, Gott spricht durch die Schöpfung, aber es ist bisweilen scheint es widersprüchlich zu sein. Gott spricht durch die Propheten, aber es ist manchmal unverständlich. Und unser Gewissen, durch das Gott spricht, ist auch nicht 100% zuverlässig. Ein Dilemma. Was hat Gott getan? Er löste das Problem durch Inkarnation. Die Botschaft wurde zum Botschafter. Und der Botschafter war die Botschaft. Gott wurde einer von uns. So wie Peter das immer sagte, der Bäcker wurde zum Brötchen. Finde ich irgendwie immer süß. Das ist Inkarnation. Gott wurde einer von uns. Gott wird Mensch, das Wort wird Fleisch, Haut, Knochen, Muskeln, Sehnen, Blutbahnen und so weiter. Gott hat uns den Sohn gesandt. Das ist sein vierter Weg, wie er zu uns spricht. Er sandte uns seinen Sohn, wie wir in Hebräer gelesen haben, und hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Mehr gibt es nicht zu sagen. Alles, was Gott sagen wollte, hat er im Sohn gesagt. Alles, was Gott sagen musste und was Gott zu sagen hatte, hatte er gesagt, als er selbst zu uns kam, als er Fleisch wurde und unter uns wohnte. Gott hat gesprochen. Wenn die Mormonen behaupten, also um die wirklich letztendliche Offenbarung zu bekommen, müssten wir unbedingt noch das Buch Mormon erwerben. Oder wenn die Zeugen Jehovas ganz deutlich auf ihren Wachturm verweisen, wenn New Age-Anhänger meinen, Gott spricht durch Pyramiden und Steine oder Kristalle. Und auch manche Christen behaupten, es gibt noch mehr, da muss noch mehr sein, dann stimmt das einfach nicht. Weil Gott gesagt hat, mein Reden war perfekt, ich habe alles gesagt. In der Person meines Sohnes Jesus Christus habe ich alles gesagt, was gesagt werden musste. Und alles, was du wissen musst, weißt du, wenn du auf ihn schaust, wenn er im Mittelpunkt ist und du von ihm lernst. Was heißt das konkret? Erstens, wie verstehen wir dabei Gottes Wort? Wir werden das Alte Testament und auch die Briefe von Paulus oder die anderen Briefe, die Offenbarung von Johannes, nicht verstehen, wenn wir nicht die Sprache verstehen, in der sie geschrieben stehen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle Hebräisch bzw. Griechisch lernen müssen, was durchaus nützlich ist und auch hilfreich ist, denke ich. Aber die Sprache, um die es Gott geht, erfordert keine intellektuellen Verrenkungen in irgendeiner Form. Es ist für jeden zugänglich, die Sprache. Sie ist für jeden da. Sie ist nicht zu kompliziert. Sie kostet kein Geld. Die Sprache ist im Sohn. In 1. Mose 3, im Garten Eden, als Adam sich entschieden hat, das zu tun, was er nicht tun sollte, und sich dann versteckt, ruft Gott nach Adam und sagt, Adam, wo bist du? Wie muss man das jetzt in der Sohnsprache verstehen? Ist da Gott wie ein zorniger Polizist, der mit den Handschellen rasselt und Adam sucht, weil er ihn festnehmen und in irgendeinen Kerker sperren will? in einem anderen Garten später, einige etliche Jahre später, sehen wir Jesus und erleben wir, wie er seinen eigentlich ärgsten Feind, denjenigen, der ihn verrät, wie er zu ihm sagt, Freund, mein Freund, wozu bist du gekommen? Wenn Jesus so mit Judas umgegangen ist, wenn Jesus Judas Freund nennt, dann war es damals im Garten Eden kein zorniger, dem Gesetz verschriebener Polizist, der nach Adam suchte, sondern ein liebender und besorgter Vater. Wir müssen Jesus die Schrift interpretieren lassen. Jesus deutet das Gesetz, Jesus erklärt Paulus und nicht umgekehrt. Wenn wir die Botschaft verstehen und auch effektiv weitergeben wollen, dann müssen wir verstehen, dass sie im Sohn geschrieben ist. Jesus ist der Schlüssel für die Bibel, für das Wort Gottes. Jede Deutung, die dem Sohn widerspricht, so wie er uns in den Evangelien dargestellt ist, jede Deutung, die ihm nicht entspricht, ist eine falsche Deutung. Wenn wir uns aber durch die Linse Jesus die Dinge anschauen, dann ja, erkennen wir, wie deutlich eigentlich sein Wort ist und können nur staunen. Zweitens, Gottes Wege verstehen. Wenn ich erkenne, dass Gott im Sohn spricht, dann hat das Einfluss darauf, wie ich sein Wort verstehe, aber auch, wie ich seine Wege verstehe. Wenn ich sehe, wie Jesus als quasi das letzte Wort Gottes mit dem Gelähmten zum Beispiel umging, wie er barmherzig war mit ihm oder wie er für diesen blinden Mann eintrat, diesen Blindgeborenen, den die Pharisäer verurteilten und sagten, entweder er hat gesündigt oder seine Eltern, dass das alles so ist. Jesus heilte sie beide. Und wer sich fragt, warum er vielleicht krank ist, chronisch krank, das sind ja oft so gerade die Dinge, die uns dann die Wege Gottes plötzlich nicht mehr verstehen lassen. Dem sei gesagt, dass Gott, als die Fülle der Zeit kam, so wie das in Galater formuliert ist, Galater 4,4, da sandte Gott seinen Sohn, als die Fülle der Zeit kam, sandte er seinen Sohn. Und in der Fülle der Zeit, genau zum rechten Zeitpunkt, wird er alle heilen, die zu ihm kommen. Diese Fülle der Zeit kann heute sein, kann nächsten Monat sein, kann in 10 Jahren sein, kann aber auch erst in der Ewigkeit sein. Aber letztlich wird er alle heilen. Ich verstehe Gottes Wege, wenn ich den Sohn anschaue. Denn der Sohn hat niemals gesagt, weil du nicht genug Glauben hast, deshalb werde ich dich auch nicht heilen. Und Jesus habe ich auch nie sagen hören, weil du so schlimm gesündigt hast, deshalb geht es dir jetzt auch so schlimm. Jesus war immer ganz anders. Und ich denke, wenn Leute, und leider passiert das ja auch immer wieder, dass Leute uns sagen, du hast bestimmt nicht genug Glauben, deshalb wirst du nicht geheilt. Die denken nicht so, wie Jesus dachte, sondern die sind in ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit irgendwo gefangen und haben nicht erkannt, dass das nicht die Sprache des Sohnes ist. Das Dritte ist Gottes Willen verstehen. Gott hat gesprochen und alles, was wir wissen müssen über unsere Finanzen, über unseren Beruf, über unsere Lebenssituation im Moment, über Beziehungen, wurde in Jesus angesprochen und ist verpackt eigentlich in den Seiten, die wir hier in der Bibel haben und die wir das Evangelium nennen. Ich habe mal bei jemandem gelesen, dass er eigentlich immer parallel zu, wenn er seine Bibel liest, immer auch in den Evangelien liest, ständig. Also wenn er Altes Testament, aber immer Evangelium, weil er immer lesen will, wie war es bei Jesus, was hat Jesus getan. Und ich denke, das fand ich jedenfalls für mich auch eine gute Aufforderung. Ich habe das eigentlich auch, versuche das zu machen, dass ich Matthäus, Markus, Lukas, Johannes lese und versuche immer wieder, mir das Leben Jesu vor Augen zu halten und so von ihm zu lernen. Mancher sagt jetzt vielleicht, ja, ich wünschte aber trotzdem, dass Gott zu mir spräche, dass ich seine Stimme mal so richtig hören könnte. In 2. Mose 20, da hat Gott hörbar gesprochen und das Volk rief dann eigentlich, Mose, geh du da den Berg hinauf, rede du mit ihm und erzähl uns dann, was er gesagt hat. Das wollen wir auch tun, aber wenn er mit uns redet, wir kommen auf jeden Fall um, wir sterben. 2000 Jahre später sagte Gott, ich werde noch einmal sprechen. Ich werde nicht auf dem Sinai sprechen, sondern ich werde auf Golgatha sprechen. Und das Volk wird nicht sterben, aber ich werde sterben. Das ist die Sprache des Sohnes. Wenn wir uns an einen Punkt kommen, wo wir uns fragen, wie denn der Wille konkret jetzt in unserer Situation aussieht, dann sollten wir immer wieder auf Golgatha schauen und neu daran denken, dass wenn er damals bereit war, für uns alles zu geben, dass er damals auf Golgatha für uns gestorben ist, wie sollte er dann uns nicht jetzt in unserer Situation auch alles geben und das Beste geben wollen, so wie damals? Das gilt noch heute. Warum höre ich nicht von Gott, fragen sich vielleicht manche. Ich gehe zur Bibelstunde, ich gehe in Gebetsgemeinschaften, ich lese viele gute Bücher, ich lese die Bibel und ich höre nicht von Gott. Vielleicht könnte die Antwort darin liegen, dass wir nicht im Sohn hören. Auf dem Berg der Verklärung damals war Petrus völlig begeistert, als er da mit Jesus zusammen war und dann war plötzlich Mose da und Elia. Und die Atmosphäre muss so toll gewesen sein, dass Petrus eigentlich nur noch dachte, hier will ich immer bleiben. Bauen wir doch Hütten. Eine für Elia, eine für Mose und eine für Jesus. Und Gott unterbricht da aber Petrus Pläne und spricht vom Himmel und bezieht sich auf Jesus und sagt, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und als Petrus sich danach umdreht, ist keiner mehr da, also weder Mose noch Elia, da ist nur noch Jesus da. Und so wichtig Mose, der ja quasi das Gesetz verkörperte, und Elia, der für die Propheten stand, so wichtig die auch waren. Und im Zusammenhang, Jesus hat ja auch gesagt, er ist nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen. Und dennoch, wenn verglichen mit Jesus, mit der Person Jesus, sind diese beiden Aspekte unwichtig. Er ist der, um den es geht. Wenn man also und wenn wir also das Gesetz und die Propheten, die Evangelien und die Briefe liest, dann sollten wir Jesus in jedem Abschnitt suchen. Dann sollten wir nach ihm Ausschau halten. Und ich finde das eine echte Herausforderung, aber ich finde das auch eine Ermutigung, weil man dadurch auch immer mehr lernt, so wie Jesus zu denken oder zu gucken. Und zum Abschluss, denn Gott hat wahrhaftig am Ende der Tage zu uns gesprochen. Er hat im Sohn zu uns gesprochen. Amen. Ich bete vielleicht nochmal mit uns zusammen. Herr, so viele Menschen. Ja, auch in Gesprächen hören wir das so oft wieder, dass sie nicht glauben, dass du uns zu uns redest und dennoch hast du dich so deutlich eigentlich offenbart. Du hast uns verschiedene Weisen geschenkt, wie du zu uns sprichst. Die Schöpfung, die Propheten, unser Gewissen, aber so klar und deutlich hast du wirklich durch deinen Sohn gesprochen und wir dürfen ihn erkennen und dürfen sehen und dürfen an ihn glauben. Ich danke dir, dass der Glaube für uns alle da ist, dass wir alle zu ihm kommen dürfen, dass er niemanden hinausstößt. Und ich bitte dich, dass wir alle miteinander das lernen, diese Sprache des Sohnes zu lernen und zu verstehen. Und das ist eine Sprache des Herzens. Dazu muss man sicherlich Vokabel lernen, aber ganz anders als in der Schule, wo man so stur irgendwas auswendig lernt, sondern wir lernen die Vokabeln eigentlich so im täglichen Leben, seien es ja einfach die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Geduld. Herr, erschließe uns deine Sprache immer mehr und hilf uns, auf dich zu sehen, damit wir immer mehr verstehen, was du uns sagen willst, sei es ganz persönlich oder auch für andere, Herr. Ich danke dir, dass du so klar zu uns geredet hast und dass du gesagt hast, nicht das Volk soll sterben, ich sterbe. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest heute und einfach mit dieser Zuversicht nach Hause gehen lässt, dass du zu uns gesprochen hast, dass alles gesagt ist, dass wir nicht nach irgendwas streben müssen, sondern dass wir alles in dir bekommen haben. Stärke du jede Frau unter uns, jede von uns und segne uns und begegne uns da, wo wir dich ganz nötig haben, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.